Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du zuhörst. Heute ist Leslie Clio dabei. Eine Frau, die ich seit ihrem Hit I Couldn't Care Less einfach klasse finde. Das Ding ist eine Nummer, die sich als Ohrwurm direkt im Gehörgang festsetzt. Und Leslie hat eine wirklich bemerkenswerte Einstellung zum Leben, über die wir im Podcast sprechen. Eine Einstellung, die wohl auch für ihre Karriere mit entscheidend war. Vertrauen ins Leben haben, es einfach passieren lassen. Und das Beste, Leslie lebt in Berlin und war daher auch perfekt, meine Kontakte im Umfeld meines bald neuen Zuhauses im Vorfeld zu stärken. Ich muss euch ja sagen, dass sich unser Umzug weiter fröhlich nach hinten verschiebt, weil Renovieren, habt ihr vielleicht auch schon erlebt, immer etwas länger dauert und am Ende etwas mehr kostet. Gut, dass es bei mir nur eine Wohnung ist und kein neuer Flughafen. Mitte, Ende Oktober soll es dann endlich soweit sein. Ich freue mich jedenfalls sehr drauf und habe dann ja auch noch etwas Zeit, mich zu regenerieren. Denn ich hatte, Achtung anschnallen, was ich die Tage erfahren habe, wohl eine Lungenentzündung infolge einer unerkannten Corona-Infektion. Wäre dann meine dritte. Ja, mein lieber Mann. Jetzt sagt mein Arzt aber, der Körper hat das alles selbst wieder in den Griff bekommen. Lunge und Herz funktionieren. Sport darf ich aktuell allerdings keinen machen. Bin jedenfalls froh, dass ich weiß, was hinter den spontanen Schweißausbrüchen nach der Treppe in den ersten Stock und dem kurzen Kindertragen in den letzten Wochen steckte. Ich war dann am Ende auch erschreckt, dass ich doch so lange gebraucht habe, bis ich zum Arzt bin. Jetzt freue ich mich, dass meine Laune genauso positiv wie mein PCR-Test negativ ist und ich hoffentlich bald wieder die Operation Waschbrettbauch aufnehmen kann. Das muss jetzt natürlich erstmal pausieren. Logo. Zum Glück geht's jetzt live auf der Bühne schön weiter mit Events und Stand-Up-Shows. Am Wochenende hat mich WDR 5 zum Comedy-Auftritt begleitet. Wann's im Radio läuft, erfährst du auf Insta. Die heutige Podcast-Ausgabe mit Leslie Clio ist ein wirklich wieder sehr interessantes Gespräch geworden über die Geheimnisse des Songwriting, ihr großes Vertrauen ins Leben und warum es manchmal auch ganz gut ist, dass Karrieren eine Wellenbewegung sind. Auch ein Hund spielt übrigens eine Rolle. Also, wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen zum Podcast habt, gilt wie immer, schreibt mir jederzeit, empfehlt den Podcast gerne weiter, abonniert reichlich und jetzt viel Freude mit Leslie Clio.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears, it's the Ingo Nomsen Show.
Servus Leslie.
Servus Ingo.
Dir geht's gut, höre ich.
Ja, warum sollte es einem nicht gut gehen?
Ne, die aktuelle Single heißt ja We Used to Love. Das klingt ja schon wieder so melancholisch und so ein bisschen traurig.
Das ist richtig, aber das ist ein ganz alter Schmerz. Der ist schon ganz ranzig. Ich habe ihn nochmal rausgeholt.
Aber ist denn das so, dass man als Sängerin wirklich ja eigentlich dankbar sein muss für all den Schmerz und all die Emotionen, die da kommen? Weil aus allem, was das Leben bietet, machst du einen neuen Song.
Als Künstlerin generell, ja, ich glaube, man verarbeitet ja alles, was einen bewegt, alles, was einen bewegt, inspiriert einen. Das ganze Leben als solches ist Inspiration. Und deswegen ist mein Beruf so geil, weil du eigentlich alles irgendwie verarbeiten kannst. Du musst eigentlich nur wachsam sein und dich ins Leben lehnen. Und das liebe ich einfach.
Hast du dann so eine Kladde dabei und schreibst dir irgendwie alles auf? Oder
ich habe ein Handy, ich habe ein iPhone und eine Notiz-App. Aber in der Notiz-App, das Künstlersein 22 ist natürlich nochmal auch richtig nice, weil du nämlich eben nicht so einen riesen Block dabei haben musst, sondern weil du ein Diktiergerät und einen Notizblock alles in deinem Handy drin hast. Und es ist immer so eine Mischung aus irgendwelchen Toplines, irgendwelchen Melodiesachen, die einem einfallen oder halt irgendwelchen Textzeilen. Vermehrt auch auf Deutsch in letzter Zeit, aber das heißt noch lange nicht, dass ich da was draus machen werde.
Ja, und die Textzeilen, die singst du dann einfach spontan ein und baust die danach zum Song zusammen? Oder fällt dir da teilweise ein Song wie ein Stern vom Himmel, der einfach komplett so ins iPhone eingesungen, später seinen Weg auf die Platte findet?
Mehr oder weniger, aber so dieses so vom Blitz getroffen sein, sich ans Klavier legen, setzen und dann ist der ganze Song mit aktiv. Der ganze Song das hatte ich so noch nicht, aber auch wahrscheinlich daher, weil ich bisher auch nie so viel selber am Klavier komponiert habe. Das ist für mich gerade so ein bisschen so mein Next Move. Ich habe jetzt irgendwie eigentlich selber rausgebracht und selber produziert und jetzt wäre auch mal alleine schreiben der nächste Move. Freue ich mich auch drauf. Aber bis jetzt war es immer eher so, dass vielleicht mal so ein ganzer Chorus oder so gekommen ist. Also jetzt letztes Jahr ist ja Millionär rausgekommen. I can't get enough of you, baby, I swear. Just gotta love you, gotta take it. Und so weiter. Und der Refrain ist mir tatsächlich als Ganzes zugeflogen. Den habe ich so in die Session reingebracht.
Krass.
Also immer unterschiedlich.
Hast du dann
oder
auch
neulich
so
habe ich Ingo, neulich habe ich ein Gedicht geschrieben.
Auch schon.
Und das war wirklich so, ja, es gibt so ein Buch, das heißt, Also ich zitiere schon wieder Big Magic, das ist immer das Buch, was ich so gerne zitiere. Da ist auch so ein Ding drin, so von so einer Dichterin, die auch immer das Gefühl hat, die Muse hat sie dann immer überschüttet und war sie vielleicht gerade auf einem Baumwollfeld irgendwie was anbauen oder so. Und wenn das Gedicht dann kam, dann kam das immer als Ganzes und dann musste sie ganz schnell ins Haus rennen. Und wenn sie es nicht schnell genug geschafft hat, war das Gedicht wieder weg. Und die hat dann immer so geistesbesessen immer dann direkt ein ganzes Gedicht und das war dann da. Und es ist ja immer diese Frage bei Künstlerinnen oder mit Kreativität, wo kommt das eigentlich her? Ne? Kommt es aus dem Universum und sind wir nur Medien?
Ja, oder man muss sich vielleicht auch einfach nur hinsetzen und anfangen. Also ich merke, dass ganz viel entsteht einfach aus der Situation heraus, dass du wirklich da bist, die Gitarre in der Hand hast oder den Laptop offen oder einen Blog und dann einfach mal was schreibst. Weil diese ganzen kleinen Gedanken, das mache ich jetzt auch für mein Live-Programm, dass man sich ab und zu mal was aufschreibt, was man wieder lustig findet und was man stand-up-mäßig verwursten kann, dass man am nächsten Tag dann noch weiß, was der Gedanke dahinter war, ja? Also wenn du nachts aufwachst und irgendwas schreibst und am nächsten Morgen sagst du, ja, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Was sollte das werden, ja? Also ich glaube, es ist eine Mischung aus Disziplin und Offenheit für das, was das Leben bringt.
Ja, also genau, und das eine, zurück zu deiner Frage, meistens sammle ich ganz lange, dann ist jetzt gerade, wenn ich in der Phase sammeln, ich habe jetzt eine Auszeit gehabt den Sommer über, habe eigentlich nur so immer mal, also alles niedergeschrieben, was die Muse mir so gebracht hat, habe jetzt aber im Prinzip einen riesengroßen Einkaufswagen mit ganz viel Zeug und jetzt wäre eigentlich der nächste Schritt, dass man mit diesen Zutaten was kocht und dann daraus Songs bastelt. Da bin ich aber noch nicht.
Ja, ist es denn auch schön, dass man dann so eine Geschichte wie Used to Love, was ja ein trauriges Lied über das Ende einer Liebe ist, dann eben erst Jahre später rausbringt, weil man damit auch rausgehen will vielleicht, ne? Weil sonst, wenn es gerade aktuell passiert, ist es vielleicht dann noch schwieriger, so einen Song zu schreiben und dann auch schnell rauszubringen oder zu performen.
Ja, das hat sich wahrscheinlich mit Spotify jetzt geändert, weil jetzt ist ja immer so total, es gibt ja nicht mehr diese langen Vorlaufphasen so mit Plan und so. Bei einem Album hast du ja mindestens 3 Monate, da, wo das schon fertig ist, bevor das dann rauskommt und so. Und wenn du es dann tust, dann ist es tatsächlich schon thematisch Schnee von gestern vielleicht für dich. Aber so mit Spotify ist es schon wieder auch anders, ne? Weil du natürlich, wenn du jetzt einen Song, also sagen wir mal, du schreibst Montag einen Song, dann denkst du dir Mittwoch, der ist geil.
Hau ich raus.
Freitag machst du dich an die Produktion übers Wochenende, dann gibst du ihn irgendwie Dienstag beim Vertrieb ab, dann kommt er eine Woche später Freitag raus. Also das geht tatsächlich mittlerweile ja sehr schnell in dieser ganzen Selbstveröffentlichungs-Spotify-Welt.
Ja, wann hast du zum ersten Mal den Gedanken gehabt, ich mache das alles selber? Weil du hast ja auch mittlerweile ein eigenes Label und bist sozusagen dein eigener kreativer Chef.
Genau. 2020 eigentlich genau in der Pandemie. Also ich habe im März, April 2020, das war ja so der erste richtige Lockdown, da war ich im Studio für mich wirklich und habe einfach die Zeit genutzt, einfach da so ein bisschen mehr reinzugehen. Oh, warte mal, ich habe meinen Hund aus Versehen im Schlafzimmer eingesperrt.
Oh nein, bitte, bitte nicht. Nicht, dass sich Tierschützer noch melden und
Guten Morgen, mein Schatz. Hallo.
Ein Langschläfer.
Er ist ein absoluter Langschläfer, ja.
Was für einer ist das?
Ein Westie. Willst du mal Hallo sagen? Schmupsi? Willst du mal Hallo sagen?
Komm. Der Cäsarhund, oder?
Ja, genau.
Ja.
Er kommt gerade. Er hat keine Lust. Er ist aber, ich zeige ihn dir gleich noch. Der hat zwischen seinen Augen, ist ja ganz pink, weil ich wegen meinem Lippenstift.
Ich dachte, du hättest Nagellack verschüttet oder so.
Nein, wegen meinem Lipgloss. Das sieht ein bisschen witzig aus. Anyway.
Also die Pandemie hat dich dazu gebracht, einfach zu sagen, so, ich nehme das jetzt selber in die Hand.
Ja, genau. Also weil ich habe dann natürlich, also das war auch der Zeitpunkt, wo ich natürlich auf Labelsuche war. Ich habe mich 2019 nach Sing Mein Song quasi von meinem damaligen Label getrennt, weil ich es nicht mehr als passend empfunden habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss da weitergehen und bin noch nicht da angekommen, wie das manchmal so ist im Leben. Und habe dann erstmal im 2019 relativ viel geschrieben, war in Nashville, war in L.A., habe viel, einfach das nächste Album geschrieben sozusagen und habe dann angefangen, Ende 2019, ich glaube, es war Anfang 2020, eigentlich Labelgespräche zu führen, so die ersten Türen zu klopfen. Ja, und dann kam der Lockdown, dann war sowieso schon das Sommerloch sozusagen. Also es war halt irgendwie, und irgendwie gab es dann zwischendurch dann eigentlich immer nur Absagen, wo ich dann dachte, in sowas möchte ich nicht länger sitzen. Ne? Also es gibt ja immer so bei manchen Sachen so, also ich meine.
Ja, ist ja auch mal interessant zu erfahren, dass jemand, der so erfolgreich ist, augenscheinlich nach außen hin wie du auch Phasen im Leben hat, wo es dann einfach nicht so gut läuft und wo man dann plötzlich sagt, ey, Alter, so kann es ja nicht weitergehen. Ne?
100%. Und das sage ich auch immer. Und ich meine, ich lese relativ viele auch Künstlerbiografien von allen Leuten. Ja, jetzt ist mir gerade die Mariah Carey Autobiografie mit der Post gekommen.
Ich dachte, also, die klopft jetzt auch in die Schlafzimmertür und will endlich aufstehen.
Die ist hier. Und hier ist sie.
Ja, genau. Hey.
Ja. Nein, aber das hast du in jeder Karriere und auch nicht nur als irgendwie als Person in der Öffentlichkeit oder irgendwie so. Ich meine, das ist Karrieren sind ja wellenförmig.
Das Leben. Nie
straight up. Ja. Das Leben.
Was
Leben und so, und das ist eigentlich, und das ist egal, wer du bist. Das ist egal, ob du Beyoncé bist, die ja auch irgendwie mit ganz anderen Zahlen jetzt lebt, in Anführungszeichen. Das ist in jeder Karriere so. Und es geht immer nur darum, was deine Definition von Erfolg ist. Darum geht es eigentlich.
Und was deine Leidenschaft ist. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist nach Amerika gefahren und hast in Nashville und L.A. Songs geschrieben. Das hört sich jetzt irgendwie für jemanden, der dazuhört und Musikfan ist, an wie Voodoo. Was, da fährt man einfach hin und schreibt Songs. Ich weiß es ja auch von Bekannten, da gibt es halt ganz viele Songschreiber, mit denen man sich dann auch einfach mal treffen kann, oder? Wie läuft das dann? Ruft man an und sagt, hey, I'm Leslie from Germany, let's do a song. Ja? Und dann setzt man sich zusammen.
Ja, also dafür gibt es zum Beispiel eben auch Musikverlage. Musikverlage betreuen zum einen den Katalog von Künstlern und zum anderen organisieren die aber eben auch Songwriting-Session. Also die haben halt nicht nur Künstler quasi unter Vertrag, sondern auch klassische Songwriter als Musikverlag. Das sind dann Leute, die vielleicht gar nicht selbst veröffentlichen, sondern einfach klassisch nur Songs mit anderen mitschreiben sozusagen. Und die gibt es natürlich überall auf der Welt und dort eben auch. Und dann ist es, also meistens mache ich es dann so, dass ich dann irgendwie die 4-5 Verlage in Deutschland, wo ich natürlich Kontakte habe sozusagen, anschreibe und sage, hey, ich bin von dann und dann da, habt ihr Ideen? Und dann gibt es da meistens eine Connection und dann schedult man das.
Ja, ist total.
Wer auch immer.
Ich habe einen Bekannten, der hat auch mit großen Songwritern in Amerika dann eben auch in Nashville geschrieben und so. Und er sagt, das total Interessante für ihn war, dass es eigentlich, weil wir dann auch Songs zusammen geschrieben haben, dass es im Prinzip immer so ist wie früher in der Schülerband oder so. Egal wie viele Hits der hatte in den Billboard Top 100. Du hockst dich hin, man nimmt die Gitarre oder man sitzt am Klavier und dann schmeißt man Ideen zusammen und guckt.
Man redet erstmal eine Stunde, was überhaupt los ist im Leben. Und meistens hat ja auch der ein oder andere immer meistens schon eine Idee. Ich habe eigentlich mittlerweile auf jeden Fall immer eigentlich schon einen Titel oder eine Idee, die ich reinbringe in eine Session am Tag. Ja. Und da ist zum Beispiel, das ist halt auch voll geil, sowieso älter werden und immer mehr wissen, so auf was man sich vertrauen kann und so. Mhm. Und zum Beispiel ist es bei mir eben auch dieses so, ich kriege meistens morgens irgendwie ein kleines Zeichen. So, ich wache mit irgendwas auf oder ich habe meistens, also selbst wenn es auf der Autofahrt irgendwie ins Studio ist oder so, ich habe meistens immer dann, weiß ich schon, was ich heute machen soll, in Anführungszeichen, oder was heute dran ist. Und ja, je nachdem, wer dann da ist, das mit mir machen.
Aber du brauchst dann schon immer so einen Sparring-Partner, ne?
Das ist eben dieses Ding. Ich bin so in diesem ganzen so Unabhängigkeit, eigenes Label und dies und so wirklich komplett unabhängig zu sein, was ja irgendwie so ist, eigentlich die letzte Bastion, die letzte Festung, die eigentlich noch erobert werden müsste, wäre wirklich dieses komplett selber auch am Klavier komponieren, was ich vorhin meinte. Und für mich ist eigentlich das, für mich als Künstlerin so Challenge und Next Level und so, wäre das eigentlich das Nächste. Ich muss aber auch sagen, dass ich es immer bewusst so gemacht habe, dass ich immer einen Dialog und mit jemandem kollaboriert habe, seit Stunde 1, weil es halt viel geiler ist. Und ich meine, es geht nicht immer darum, dass man das nicht alleine kann, sondern dass einfach mehr kreative Töpfe oder Köpfe mit Ideen kommen. Und ich meine, das sagt selbst so ein Brian Wilson, ja. Ich meine, Brian Wilson hat irgendwie mit Pet Sounds, was weiß ich, was für, also, und selbst der sagt, ich schreibe eigentlich lieber mit anderen Leuten zusammen. Ja. Und so ist es halt. Und
naja, aber es gab ja jetzt Diane Warren, glaube ich, heißt sie, eine Amerikanerin, die für in den 80ern Riesenhits, Welthits auch geschrieben hat.
Bacharach.
Also auch ein Songwriter.
Ach nee, gar nicht, ist ja gar nicht Dionne Warren. Entschuldigung, das ist mit Dionne Warwick.
Nicht Dionne Warwick. Die hatte doch jetzt irgendwann mal getwittert oder getweetet, dass sie es furchtbar findet, dass 36 Leute bei irgendeiner Verleihung in Amerika war, das irgendwie American Music Awards oder so, dass Beyoncé gewinnt für den besten Song und 36 Menschen sind als Songwriter erwähnt und so nach dem Motto, sie hätte früher noch die Songs alleine geschrieben, bis ihr mal jemand erklärt hat,
Because dass Because You Loved Me hat sie gesungen, zum Beispiel, von Celine Dion hat sie geschrieben.
Dass heutzutage natürlich auch jeder erwähnt wird, der mit irgendeinem Sample-Schnipsel in einem Song dabei ist, ne? Und dass natürlich heute Songs eben auch oft Teamarbeit sind.
Ja, und genau, jetzt so genau, das beste Beispiel eigentlich, weil dann hast du irgendwie noch die ganzen Samples, das heißt, du hast noch die 5 Songwriter aus dem Sample. Und dann ja, wird es halt irgendwie 5-mal durch die Gegend geschleudert, alle beteiligen, dann hast du das, ja, ja, genau. Aber das ist natürlich auch, weil es immer mehr oder beziehungsweise bei manchen Sachen auch einfach sehr mit der Produktion zu tun hat. Ne? Also ja, ich meine, das ist eben auch ein Unterschied, wenn du ein Lied am Klavier schreibst. Aber heutzutage, wo du halt irgendwie die Musikprogramme eher auf dem Computer hast, ist die Produktion meistens schon mit dem Song da. Also es kommt, geht halt in Hand. Und deswegen ist das auch ein bisschen der Grund. Ja. Weil dieses klassische, ich treffe mich mit einer Person und es gibt nur die Gitarre und dann nehmen wir ein Demo im Raum auf und dann wird es produziert. Das ist eigentlich in Nashville noch sehr üblich und sowieso auch, aber meistens auch gerade jetzt bei Beyoncé sowieso, ja, ist da direkt schon irgendwie ein Track mit bei von Anfang an.
Erster Beat, dann der Text.
Ja. Und wenn du es dann auf der Gitarre spielen würdest, ich meine, jetzt irgendwie Renaissance, das letzte Album, spiel die Songs mal auf der Gitarre. Das geht eigentlich fast gar nicht.
Wird schwierig. Ich habe, als ich mir deine Songs jetzt nochmal angehört habe, und das hatte ich schon, also ich glaube, I Couldn't Care Less war eine Nummer, die hatte ich im Radio gehört und dachte mir, ey, wer ist denn das bitte? Da hatte ich dich noch gar nicht so auf dem Schirm und dachte aber jetzt als allerletztes wirklich an eine deutsche Künstlerin, weil es einfach so international klingt, ja, also nicht nur durch das Englisch, sondern einfach so irgendwie von der, ich sag mal, von der Attitude, ja. Was waren so deine Vorbilder, die du auf dem Zettel hattest? Weil als ich jetzt mir deine Biografie nochmal näher angeguckt habe, dachte ich mir, mit Heintje als ersten Musikkontakt, also da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass am Ende das dabei rauskommt, ja.
Nein, also das, ich bin viel bei meinen Großeltern gewesen, da war dann halt irgendwie Heintje, weil ich halt immer singen wollte und auch Sängerin werden wollte immer schon.
Also das war immer klar, kein Plan B oder ja, so.
Nein. Und dann war da halt immer Heintje, der singende Junge, und ich wusste ja auch nicht, dass der schon älter war zu dem Zeitpunkt. Den fand ich halt toll, meine erste große Liebe.
Netter Typ übrigens, muss man sagen, ne? Also ich habe ja ein paar Mal Sendungen mit ihm gemacht und Shows, ja. Mega entspannt natürlich, aber der ist wahrscheinlich
Kannst
schon...
Kannst du mir mal ein Autogramm besorgen, wenn du ihn wieder...
Das meinst du jetzt echt ernst, oder?
Das meine ich tatsächlich ernst.
Ich werde mich drum bemühen.
Wirklich viel, also ich möchte den auch gerne mal kennen.
Der ist sehr entspannt, und, ja.
Ja. Nee, bei dem bin ich richtig Fangirl, aber natürlich eher das 5-, 6-, 7-jährige Ich, ja. müssen wir nochmal klarstellen. Aber zu Hause lief super viel Gospel und super viel Soul, so Andrew Sisters, Aretha Franklin, sehr viel Motown, mit, also Shangri-Las, Marvelettes, wie heißen die, Supremes, sowas viel, also es war viel, also so der Soul war schon immer eher präsent.
Und hast du dann so eine klassische Schülerband-Karriere in Anführungsstrichen hinter dir als Teenie oder warst du in irgendeinem Chor? Wie hast du dich um deine Stimme gekümmert und
ja,
um diesen Plan?
Ich war immer im Chor. Also in der Schule habe ich sowieso immer gesungen, auch beim Bastian und so. Und da stand ja auch schon in meinem Zeugnis immer, sie singt eher viel.
auch wenn es gar nicht gefordert ist.
Genau, sie singt zu viel. Ich muss das mal abfotografieren. Ich muss das mal irgendwie
posten.
Das steht da wirklich, genau, schwarz auf weiß. Und so war das halt wirklich, also ich habe einfach wirklich den ganzen Tag gesungen und habe dann immer im Chor gesungen, auch immer gerne die Solo-Strophen genommen und habe dann Gesangsunterricht gehabt, seitdem ich 13 bin, habe ich klassischen Gesangsunterricht bekommen.
War das dann auch im Internat? Weil du warst ja ab 12 im Internat, ne?
Genau, nee, das war genau danach. Also mit 12 bin ich wirklich eingestiegen so in Booklets lesen, die ganzen Credits durchlesen, ne? So, wer sind diese ganzen Namen in diesen Heften drin? Und da habe ich ja gerade angefangen, Englisch zu lesen, da weiß ich noch, da kam ja Lauryn Hill dann raus, eines der wichtigsten Alben ever für mich und auch Alanis Morissette, das waren so die Alben und ich habe einfach da fanatisch irgendwie diese Texte gelernt. Das war mit 12. Und mit 13 war ich dann nicht mehr im Internat und bin dann wieder in Hamburg gewesen und von da an habe ich dann klassische Gesangsunterricht gekriegt, einmal die Woche. Und war da auch schon in so einer ersten Girlband von dieser Musikschule aus, die auch gesagt haben, das müssen wir fördern. Das ist jetzt nicht so weit gereist. Und dann bin ich wieder in ein anderes Internat. Und da war das dann auch, da habe ich ehrlich gesagt viele Songs geschrieben. Da habe ich so angefangen, sowas zu machen. Bin dann auch sitzen geblieben. Und bin dann zurück nach Hamburg und habe dann auch immer weiter im Chor gesungen. Und habe da dann schon die ersten Songs aufgenommen. Also da waren dann, in der Oberstufe waren dann schon so die ersten Leute, die sich auch mit Musik am Computer beschäftigt haben so und dann natürlich auch irgendwie gerne Stimme über ihre Tracks gehabt hätten und so. Und da hat es angefangen, dass es die ersten Aufnahmen von mir gibt. Und da habe ich auch die ersten Musikvideos geschnitten. Das ist so witzig, weil ich habe mit dem Schulfreund von damals, wo wir das erste Musikvideo, er ist mittlerweile erfolgreicher Art Director, ich bin Künstlerin, Sängerin, aber wir haben unser, also da waren wir beide 18 und es ist wirklich krass. Total Trash. Aber es ist geil. Also ich meine, ja, und seitdem war das irgendwie so auf dem Weg.
Er ist cool, dass du das gerade erwähnst. Ich habe einen Kumpel, mit dem habe ich mit 16 haben wir so Videos aufgenommen mit ja. VHS und dann mit zwei Rekordern zusammengeschnitten. Die liefen dann auf irgendwelchen Partys immer im Hinterzimmer. Genau. Und er hat mittlerweile, glaube ich, seine dritte Werbeagentur in England gegründet, macht Coca-Cola-Werbespots ja. weltweit und so. Und mich hat es ja irgendwie auch in diese Richtung verschlagen. Wir wollen jetzt auch nochmal was zusammen machen. Wie war dann das Gefühl, wenn man sich jetzt wieder trifft? Wie ist das bei euch? Habt ihr dann auch Bock, nochmal was zusammen zu machen? Oder...
Oh, ich finde das immer, das wirst du bestätigen können, das ist einfach schön, so alte Freundschaften, das ist so ein bisschen wie Geschwister auch vom Gefühl her, weißt du, du kennst dich aus einer ganz anderen Zeit und Phase und das ist einfach irgendwie eine andere Verbundenheit, finde ich. Also das ich habe viele Freunde noch, die ich lange schon kenne und wo das eher dann was familiäres, geschwisterliches hat und wir haben uns auch viele Jahre gar nicht gekannt und haben jetzt wieder mehr miteinander zu tun und ja, das ist einfach, ich finde das... Das ist einfach ein schönes, warmes Gefühl, finde ich, wenn man jemanden schon sehr lange kennt, oder?
Fühlt man sich einfach in der Zusammenarbeit auch zu Hause, ne?
Ja, voll.
Ja.
Also mal gucken, was da
noch kommt. Bei uns ist so, er ist halt mega Profi, ne? Der kommt halt sofort mit irgendwelchen Scribbles an und mit einem Google-Dokument, das man dann beidseitig bearbeiten soll, darf, kann. Ich denke mir immer, ey Alter, diese Geschwindigkeit, das bin ich vom ZDF so nicht gewohnt. Ja, ich bin gespannt, was da am Ende dabei rauskommt. Wir haben eine süße Idee für eine kleine Serie. Jetzt hast du Internat zweimal erwähnt. Wir haben mit der Band, als ich in Murnau wohnte, oftmals in Ettal geprobt. Die hatten ein mega Equipment für die Jungs, die in Ettal auf dem traditionsreichen Internat waren. Die hatten einen super Probenraum, perfekte Kellerbar und so. War das bei euch auch so ein Internat, in dem man sich ausleben konnte oder eher so Hogwarts-mäßig streng auch auf der anderen Seite?
Ja, eher. Es war also das zweite, also das erste Internat war sehr frei. Das war in Schleswig-Holstein. Das war super. Das war auch schon so leicht angeranzt. Es war ein altes Schloss, aber das war so relativ renovierungsbedürftig.
Burg Schreckenstein, die Älteren werden sich erinnern.
Ja, genau. Ja. Und da gab es auch eine Serie, die hieß Schule am See.
Wurde da gedreht, oder was?
Mhm. Und das hat aber dann irgendwann halt dann auch zugemacht. Ich war vorher schon weg, aber es hat dann so zwei, drei Jahre später zugemacht. Und das, ja, das war irgendwie eher locker. Da habe ich dann auch, genau, da gab es dann auch so, wie heißt das, Gilden. Und da habe ich dann meine Fotogilde, habe ich Fotos entwickelt im Darkroom und so. Und also, doch, da habe ich ein bisschen schon so eine Sache gemacht.
Darkroom ist ja gut. Mama, ich bin im Internat, wir haben ein Darkroom. Cool.
Und, oh. Wie heißt denn das? Das heißt doch so,
nicht? Ja, in der Dunkelkammer.
Doch, aber Dunkelkammer, ja, genau. Das ist doch ein Darkroom.
Genau. So, und dann, gut, aber und, in den meisten Darkrooms darfst du keine Fotos machen, ja?
aber im zweiten nicht. Das zweite war dann in Bayern, das war eher so ein bisschen schnöde.
Echt, wo?
Gesagt. Da gab es nicht so, ja, in Wiesenheit, in Unterfranken.
In Franken? Kannst du auch Fränkisch?
In Kitzingen. Ja, mein Vater sei Auto.
Rosenkohl. Rundelrüben.
Nee, ja, also Rode Rüben.
Ja, das läuft doch noch. Das läuft doch noch.
Das läuft noch.
Ja, aber da gab es dann auch eine Schulband und so?
Nee, überhaupt nicht. Da war es total schnöde. Also da war nicht so viel mit Kreativität, ehrlich gesagt. Das war so richtig trocken.
Ja. Aber wenn man sich jetzt deinen Weg anguckt, dann Hamburg und dann wirklich auf dem Weg zum Abitur, erste Jobs und so weiter, gesungen im Studio, dann warst du eigentlich schon on the track, ja, und sagst aber dann trotzdem nach dem Abi, ich hau jetzt erstmal ab, ich gehe nach Indien.
Ja.
Und zwar allein.
Ja. Wir gehen hier meine ganze Biografie durch.
Naja, wir haben ein bisschen Zeit, aber...
Dieses Gespräch meinem Vorstellungsgespräch.
Genau. Was hat sie dazu gebracht, alleine nach Indien zu gehen? Ja, das ist ja schon ein großer Schritt.
Für mich war das nicht so. Also das war einfach für mich völlig selbstverständlich, ehrlich gesagt. Ich bin sehr frei groß geworden. Ich bin, wie gesagt, schon mit 12 da im Internat und war ja dann auch die ganze Zeit durchgehend da gefühlt. Und in Bayern auch, da war ich eigentlich dann immer bei Freunden am Wochenende und war so einfach wirklich immer schon, ich bin dann mit 17 in meine eigene Wohnung und habe seitdem gejobbt und war einfach auf eigenen Beinen schon. Ich musste sehr früh erwachsen sein und bin das auch einfach so, so war mein Upbringing. Und deswegen war für mich, nach dem Abitur ganz viel Geld gespart zu haben und nach dem Abitur einen Rucksack zu nehmen, nach Indien zu gehen, überhaupt nicht weird, sondern es war für mich völlig logisch. Ich habe es auch gar keinem erzählt, es hat auch, glaube ich, nicht so viele Leute interessiert. Ich habe einfach ein Ticket gebucht und bin dahin. Und das, so bin ich aber bis heute. Ich habe einfach ein ganz großes Vertrauen ins Leben und ich finde das Leben voll super. Und ich weiß, dass Menschen in der Essenz immer gut sind und dass es ganz, ganz, ganz viel Schönheit und Freude auf der Welt gibt und dass der Gott in den kleinen Dingen lebt. Und dass ja, dass man eigentlich die Freude als solches immer an erster Stelle stellen sollte. Und die Freude und so kriegt man am meisten mit, wenn man aufmerksam ist. Und aufmerksam ist man meistens auf Reisen auch viel, weil du da natürlich, du hast ja nicht den Alltag, der dich auffrisst oder irgendwie so einen Tunnelblick auf irgendwelche Arbeitstabellen, Excel-Tabellen oder so, sondern weil du einfach da und präsenter bist. Und das mache ich einfach wirklich immer regelmäßig, muss das machen.
Also um die Seele frei zu machen und um irgendwie neue Kraft zu tanken und einfach neue Eindrücke mitzunehmen.
Um mich lebendig zu fühlen letztendlich, um mich lebendig zu fühlen und irgendwie, ja, und auch wieder hier Künstlerin, am Ende ist das auch für mich Arbeit, Recherche, weißt du, Sachen erleben und Sachen irgendwie so und deswegen, also ich bin das oft gefragt worden in den letzten Jahren natürlich immer wieder, hattest du nicht Angst und ist das nicht, findest du das nicht und so und nein, finde ich nicht. Ich bin dann da gelandet in Indien. Ich hatte irgendwie einen Kontakt bekommen von irgendwem, das irgendwo für mich vielleicht da auf mich warten könnte. So. Und dann war ich irgendwie in einem Hotel, bin dann mit einer Rikscha in so ein Kinderheim. Das hat es mir eben irgendwie organisiert. Und dann hatte ich da irgendwie schon eine Holländerin kennengelernt. Dann bin ich auch mit der Rikscha irgendwie in die nächste große Stadt. Dann bin ich da mit einem Tuk, da habe ich mir einen Motorroller geliehen und habe dann irgendwie die Frauen mit ihrem Gemüse nach Hause gefahren und irgendwie mich da ein bisschen nützlich gemacht und habe mich einfach ins Leben gelehnt. Und dann habe ich dann da am Bahnhof irgendwie so eine englische Reisegruppe getroffen. Dann bin ich sofort mit denen mit, weil die 2 Tage nach Varanasi hochgefahren sind mit dem Zug und so. Wohin der Wind dich trägt, really. Und das ist eigentlich bis heute so.
Und da bist du mit großem Selbstbewusstsein einfach auch zurückgekommen, oder? Dass das der richtige Weg ist, sich einfach ins Leben reinfallen zu lassen.
Ja, aber so war ich auch schon immer. Also ja.
Ja, und irgendwie sehr, sehr selbstständig, ne? Du hast ja gerade gesagt.
Selbstständig und auch vieles. Also im Sinne von, mir wird nichts passieren und weißt du, wir kommen aus Deutschland, wir kommen aus einem der reichsten Länder der ganzen Welt, wir haben ein ganz funktionierendes, tolles Gesundheitssystem und Sozialstaat, so wir, das sind Welten dazwischen, wenn du jetzt meinetwegen irgendwie in Indien durch die Straße läufst und siehst, wie viele Menschen letztendlich irgendwie wirklich auch in Pappkartons schlafen und trotzdem mit einem Lächeln durch die Gegend gehen, weißt du, also das fand ich faszinierend in Indien und das hat mir ganz viel auch Vertrauen ins Leben gegeben, das irgendwie mit 20 zu sehen sozusagen. Guck mal, mir kann eigentlich, was es mir gesagt hat, ist, mir kann nichts passieren, ehrlich gesagt. Mir kann nichts passieren. Ich weiß, dass das Universum das gut mit mir meint, das hat einen Plan für mich, das hat mich so gemacht, weil es was mit mir vorhat, das hat mir diese Stimme gegeben und dieses, ich bin genau so, weil ich was machen soll. Und das wird alles gut werden. Ich hatte einfach nur Bock aufs Leben und keine Angst, ehrlich gesagt. Und dann bin ich so weitergereist, ne? War ich noch in hier und da und dort, überall war ich.
Also hast du den asiatischen Raum noch abgegrast?
Genau, dann war ich noch in Neuseeland so 2 Monate, bin dann im Van ein bisschen rumgetuckert. In Neuseeland kannst du mit dem Finger schnipsen und schon bist du im Besitz eines Autos. Das ist
Wahnsinn. Neuseeland muss toll sein, war ich noch nie.
Ja, super. Nie.
Aber dieser Gedanke, sich ins Leben reinfallen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass was Tolles passiert, den hatte ich mein ganzes Leben nicht, bis ich einen Monat in New York verbracht habe und dann gedacht habe, ey, ist der Wahnsinn, was alles im Leben passieren kann, wenn du es plötzlich einfach passieren lässt, ja?
Lässt,
und dann einfach dich auch mal einfach fallen lässt, wie du sagst.
Ja, das ist so, und das macht so frei. Und ich habe das so ein bisschen, eigentlich dieses Lebensgefühl so ein bisschen verloren, als das dann losging mit meiner Karriere sozusagen, als es dann mit der Musik losging, weil da war dann, also ne, fast forward irgendwie 3-4 Jahre, da bin ich ja dann mit iKundenkette, weißt du, dann bin ich unter einen Plattenvertrag unterschrieben und auf einmal wollten ganz viele Menschen ganz viel von mir und es war ganz viel, also gefühlt so irgendwie, weißt du, es waren dann Erwartungen, ich natürlich auch eigene und dann auf der anderen Seite hatte ich gar keine Erwartungen und dann war aber auf einmal irgendwie All Eyes on Me und auf einmal lief der Song überall und ich bin auf einmal bei Stefan Raab aufgetreten und war für ein Echo nominiert und es war alles gefühlt so in 5 Minuten und ich war so, was ist das denn jetzt hier?
Ja, wenn man sich mal reinfallen lässt, ne?
Und das war total toll, aber ich muss dir sagen, warum ich glaube, und das ist ein interessantes Thema, dieses, was passiert bei einem Künstler oder in einer Karriere nach dem Hype sozusagen. Ne? Ja. Also so, ein Hype hat jeder, aber es hält nicht, es ist nie für immer, man ist nie für immer an der Spitze. Das so funktioniert, also funktioniert es halt nicht, gar nichts, auch nicht der Kapitalismus. Und deswegen war ich eigentlich auch da immer so ein bisschen, ich nehme das jetzt mit, go with the flow, ich tue mein Bestes. Aber es wird mich auch danach noch geben. Und das hat nicht alles nur mit mir zu tun, weißt du? Und das war ganz wichtig. Das habe ich mir irgendwie immer gesagt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt noch so gut gelaunt weitermache.
Ja, aber du machst mir
nicht ausschließlich definiert, weißt du?
Ja, du machst ja einfach einen sehr ausgeglichenen Eindruck. Ja, du hast jetzt vorher mit so einem Halbsatz wieder gesagt, ja, hat glaube ich auch keinen interessiert, dass ich irgendwie weg war, und du hast vom Internat berichtet. Das Verhältnis zu deinen Eltern und deiner Familie ist aber schon okay?
Loose.
Oder?
Let's call it loose.
Wie bitte?
Let's call it loose.
Ja?
Also eher der lose, ja, ja.
Aber
du,
das ist okay für dich.
Mich ja zu dem gemacht. Ja, na klar, es hat mich ja zu dem gemacht, was ich, wer ich bin sozusagen. Ja. Also ich meine, es hat mich ja so selbstständig und ins Leben vertrauend und auch stark gemacht letztendlich. Ja. So. Und vor allen Dingen, wenn du früh irgendwie, ich hatte ein ganz genaues Bild, das ist ganz witzig, weil da habe ich mit meiner Patentante auch neulich länger drüber, weil ich hatte halt ein genaues Bild, wer ich sein will, wer ich bin, und wusste ich, wo ich hin will. Und man sucht sich als Kind, man sucht sich ja seine Anker und seine Leitbilder sozusagen. Ja. Man sucht die sich ja. Und das müssen ja nicht immer die eigenen Eltern sein. Das kann ja auch deine Grundschullehrerin sein oder die Mutter deiner Freundin oder. Und ich habe mir eigentlich immer das so, ich habe mir überall immer das so, meinen Obstkorb zusammengepflückt und wusste irgendwie, dass es so, dass da will ich, das finde ich gut, das nehme ich mit, das inspiriert mich. So irgendwie.
Hat diese Frage, wer will ich eigentlich wirklich sein, ja, das ist eine Frage, die mich bis heute irgendwie umtreibt, ne? Weil ich, also ich für mich kann sagen, glaube ich, das wird eine Frage sein, die mich mein ganzes Leben noch beschäftigen wird, weil mein Buch heißt ja nicht umsonst Hilfe, ich bin zu nett, weil ich jahrelang einfach immer nur anderen recht machen wollte, und ich hatte zwar einen großen Plan im Kopf, weil ich wollte immer zum Fernsehen und auf die Bühne und irgendwie andere Menschen unterhalten, das war so mein Ding, und das irgendwie selber genießen und anderen eine schöne Zeit machen und das im besten Fall noch mit ein bisschen Köpfchen, und das hat ja auch ganz gut geklappt, aber irgendwie fühlte ich mich auch nach 20 Jahren ein bisschen lost, ja. Helf Gott. Gesundheit. Und dann hat mir das hätte ich auch nicht gemacht, wenn ich nicht diesen Monat in New York verbracht hätte, der Ausstieg beim ZDF echt ganz super gut getan. Ne? Also ich fühle mich viel mehr mit mir im Reinen. Ich ziehe jetzt auch nach Berlin, in deine Stadt, ja. Das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn ich nicht erlebt hätte, schon einmal in New York, was passiert, wenn du dem Leben einfach Raum gibst für neue Dinge. Und da bin ich jetzt echt sehr gespannt, was ich irgendwie in Berlin tut. Und da vertraue ich jetzt mittlerweile auch drauf, dass ich sage, da wird schon was passieren, ja.
Also ich habe auch über die Jahre auch jetzt auch was so Karriere und Arbeit und so Beruf betrifft, so man kann sich total verbeißen und sagen, das will ich, und dann jeden Tag irgendwo hinterher telefonieren und so ganz verbissen sein, und das hat wahnsinnig viel Frustpotenzial.
Ja, und kostet halt auch Energie, ne, der Frust.
Ohne Ende. Oder du sagst, nö, das wird alles auf mich zukommen. Meine einzige Aufgabe ist, positive Energie zu haben und positiv zu sein, weil sei ein Magnet und dann kommt es von alleine. Und ehrlich gesagt, ist voll geil. Seitdem will ich die ganze Zeit irgendwie, also ich bin dann irgendwie, wenn, also auch ich habe natürlich irgendwie dann Rückzugsphasen, wo ich dann irgendwie so Wallow Days, wie Joan Rivers immer gesagt hat, dann sitzt man auch mal 2 Tage im Bett und ist irgendwie Low Energy, was ja normal ist. Und dann geht's aber wieder. Und dann ist wieder los. Und ich weiß nicht, ich finde, Freude ist wirklich einfach das Wichtigste. Ja. Und so, das bestätigt mich auch. Also alles, was jetzt so in meinem Leben passiert, das ist alles Perspektive. Und du scheiterst ja im Leben immer nur an deinen eigenen Erwartungen. Das ist es.
Ja, weil man halt auch, also ich zumindest kann ja nur für mich sprechen, aber weil man dann auch so eine ganz andere Latte für sich selber anlegt, sagt, nee, aber sowas, das brauchst du gar nicht machen, das ist ja doof und das ist ja.
Und ich bin ja auch in diese Falle gefallen.
Und so.
Ich bin ja auch voll da reingefallen, so nach dem ersten Erfolg. Weißt du, wenn du mit dem ersten Album sozusagen direkt die Latte deine eigene so hochhängst, so, ja, das ist ja ein Losing Game. Weißt du, was ich meine? Da machst du dich ja. So, und dann habe ich natürlich irgendwie danach 14, 15 total verbissen dran gearbeitet, zu steigern und irgendwie keine Freizeit mehr und so. Und bin natürlich total, also ich meine, und was war das Ergebnis? Das war zwar auch erfolgreich, hat auch irgendwie einen Top-40-Hit gehabt auf dem Album so, aber bin trotzdem vom Label gedroppt worden und war komplett im Arsch und bin nach Hawaii ausgewandert. Also,
wie lange warst du auf Hawaii?
Lass mal ganz kurz meinen Hund raus hier, jetzt ist Balkonzeit. Ich war 6 Monate in Amerika und 4,5 oder so war ich auf Hawaii.
Also auch so richtig Magnum-mäßig am Strand und ein bisschen surfen und das Leben genießen?
Ja, ich habe viel zu wenig gesurft dafür, dass ich auf Hawaii war, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich war irgendwie nicht in so einem Surferumfeld. Ich hätte natürlich einfach mal mein Moped zur Surfschule fahren können, aber habe es irgendwie nicht gemacht. Ich bin relativ viel einfach mit meinem Moped. Ich habe ein Moped gekauft, bin dann viel an Strände gefahren und habe ganz viel gelesen und ganz viel geschrieben und habe einen Online-Produktionskurs gemacht und mich das erste Mal so ein bisschen mit Produktion beschäftigt, weil ich halt auf mich alleine war, ne? Keine Songwriter um mich herum zum Kollaborieren. So, jetzt wieder mit rein, Entschuldigung.
Also der Hund hat aber auch seinen eigenen Willen hier. Wie heißt der?
Harper.
Harper.
Harper, wie der Hafenspieler.
Ach so, Harper. Ich dachte, wie Harper Collins, dieser berühmte amerikanische Verlag.
Ja, ist so. Ja. Ist so, genau so. Aber...
Also zum Surfen bist du nicht viel gekommen?
Nee, zum Surfen bin ich nicht viel gekommen.
Hai-Begegnungen? Aber hab gedacht,
dann auch nicht. Voll langweilig. Nein, aber ich habe viel mich mit Produktion beschäftigt, weil ich eben das erste Mal so auf mich selbst wieder war. Ne? Und das ist eben, im Prinzip ist es das, glaube ich auch, warum ich mich immer mal wieder so rausnehme und woanders hingehe und so in eine andere Welt reintauche. Sei es jetzt irgendwie, ne? Also ich war jetzt, neulich war ich eine Woche alleine in Barcelona und es hat mir so gut getan.
Deine Lieblingsstadt, oder? Was,
ja, ein bisschen auch, ja. In Europa, glaube ich, schon zur Zeit, ja. Weißt du so, wer bin ich, wenn alles weg ist? Weil vieles ist natürlich nur nicht Schein, aber vieles ist natürlich Flimmern rum. Also es ist, ja. Ne? Wer bist du, wenn alles wegbricht? So, das finde ich immer ganz, 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 ganz wichtig für jeden Menschen, das immer wieder zu überprüfen, wenn alles leise ist.
Wie war es für dich dann bei Sing Meinen Song dabei zu sein? Das ist ja schon für viele Musiker nochmal ein guter Karrierestep auf der einen Seite und auf der anderen aber, glaube ich, auch nochmal ein Umfeld, in dem man sich selbst ganz neu entdeckt, weil man plötzlich Songs singt, an die man selber vielleicht gar nicht gedacht hätte oder in der Sprache singt, wo man dachte, ah, das ist eigentlich nichts für mich. Du hast ja auch wieder deutsche Songs gesungen, vielleicht kam da ja auch das zurück, was du auch schon bei Gelegenheit erwähnst, dass du jetzt mal auch wieder deutsches Material so auf der Zunge hast. Was war das für dich für eine Zeit?
Auch das, ne? Das kam dann auch irgendwie nach dem dritten Album und so. Und da habe ich auch, also das war schön, als diese Anfrage reinkommen, weil ich auch zu dem Zeitpunkt auch gerade, glaube ich, irgendwo stand, wo ich dachte, was mache ich als nächstes? Und wäre, glaube ich, sonst auch irgendwie wieder weg. Und war so, ach, guck mal hier, schön, es geht weiter. Und habe mich natürlich total auf diese Aufgabe gefreut. Also in allererster Linie war es für mich eine musikalische, einfach eine schöne musikalische Aufgabe, auf die ich mich gefreut habe. So, hey, andere Songs neu zu interpretieren und denen ein neues Kostüm zu geben. So als Produzentin, als Musikerin war das für mich total interessant. Und da habe ich mich auch voll reingehängt. Ich habe das dann ja auch eine Woche alles für mich im Studio vorproduziert und dann irgendwie in Mannheim mit dieser Band dann noch ein bisschen addiert, ein paar so Bläser-Sounds noch dazu gemacht.
Und so. Also das dauert dann wirklich auch noch ein bisschen, ne, mit der Band, dass man, das ist alles vorher super geprobt und da wird richtig dran gearbeitet, damit es am Ende in dem Ambiente der Show auch wirklich gut rüberkommt.
Ja, also erst gibt es diese Songkonferenzen, also wo du dann jeder seinen Song sozusagen, seine Songs bekommt, dann bin ich eben ins Studio und habe mir dann überlegt, was ich machen will, dann geht man nach Mannheim zum Musical Director von Sing Meinen Song und bespricht das mit dem und dann transkribiert man das sozusagen alles in Noten, so für die Band. Und das sind auch nochmal so 3 Tage, wo man nur die Songs irgendwie in Noten und das alles festsetzt sozusagen. Und dann gibt's nochmal 3 Probentage, glaube ich, sind das, wo man alle Songs mit der Band probt und das auch alles vor, ich weiß gar nicht, ob es erzählen darf, aber auch alles irgendwie genau festhält und sich dann quasi, wenn man dann in Südafrika vor Ort ist, nur noch sozusagen abrufen muss, dann gibt es dann morgens den Soundcheck, wo man das alles nochmal durchgeht, aber dann, damit dann auch jeder weiß, was er machen soll.
Ja, und dann am Ende des Tages geht einem der Arsch auf und gesagt auf Grundeis, wenn man dann plötzlich vor den Kolleginnen und Kollegen steht, oder? Das ist ja schon, denke ich mir, nochmal eine ganz andere Grundanspannung, als wenn du in Anführungsstrichen ein ganz normales Konzert gibst, oder? Lauter Fachpersonal, dann auch noch die oder derjenige da, dessen Song du singst.
Mir hat das Spaß gemacht. Ich bin ja immer so extrem unterspannt. Also so Lampenfieber und so kenne ich gar nicht. Das ist wirklich so. Also es ist schade eigentlich. Manchmal denke ich mir so, ich würde so gerne wissen, wie das ist, aber auf der anderen Seite auch nicht. Also ich bin wirklich kein nervöser Typ, was sowas betrifft.
Also Lampenfieber kenne ich jetzt auch nicht, aber diese Grundspannung. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, wo wir uns gesehen haben, wo du gesungen hast beim Lea Award, wenn ich so eine Veranstaltung habe, wo lauter Entertainment-Fachleute da im Publikum sitzen oder so, dann merke ich, dass vorher noch der Adrenalinpegel nochmal eine extra Stufe geht. Ja,
siehst du, bei mir gar nicht.
Und dann aber auf der Bühne ist dann alles wieder vorbei. Aber im Vorfeld ist das wie so ein Rennpferd, das dann losgelassen wird.
Das ist was Geiles, ne? Ist ja gut. Ist ja was, ist ja, ist ja, ist ja,
Ja, ich brauche das, glaube ich, auch so ein bisschen. Das ist ja. so diese extra, dann hat es dir auch gar nichts, auch du hast ja irgendwie auch mit Bosse und mit Keen schon früh Tourneen gespielt und warst mit denen live auf Tour. Da war auch überhaupt nicht aufgeregt.
Nö.
Ich meine, Keen, hier Hopes and Fears war ja ein Album, das bei mir, als ich noch Single war, oft rauf und runter lief, weil ich glaube, es gibt, das mal als kleiner Tipp, kein besseres Album, um eine andere Phase des Abends einzuleiten, ja?
Ja.
Somewhere only we.
You heard it here first. Ja, ja aber nein, ist irgendwie nicht. Aber ich fand halt, ich fand so natürlich diesen Hype um diese Sendung herum, diese Erwartungshaltung von außen, die habe ich ein bisschen als stressig empfunden. Hm. Weil natürlich dann alle sofort sagen, weißt du, dann die Staffel davor war dann irgendwie direkt die erfolgreichste. Das heißt, man hat dann irgendwie direkt so diese.
Aber plötzlich hast du die Quote, ne?
Ja, genau. Und so, weißt du, und dann irgendwie Sarah Connor irgendwie mit dem Deutschbeispiel und so. Und es war so von außen so viel so, oh, das ist ja ein Riesensprungbrett und jetzt muss und dies und das muss und das muss passieren und das muss passieren. Und wenn ich das jetzt ganz, habe ich noch nie gesagt, aber das fand ich irgendwie unnötig stressig.
Aber am Ende ist ja alles gut geworden, ja?
Ja, aber so, das ist dann, ich meine, man muss halt wirklich damit leben, dass. Damit muss man halt einfach leben. Jeder Mensch hat Meinungen über dich und jeder Mensch interpretiert Sachen unterschiedlich und jeder Mensch macht sich ein Bild von dir und ne, gibt dir Namen sozusagen. Und damit das, also ich meine, the minute you realize, das ist nicht wichtig, also das, ne, wo du wirklich nicht drauf hörst oder so, und das ist auch dieses schöne Zitat von Reese Witherspoon, das ist so, die Minute, wo du wirklich entscheidest, dass es dir egal ist, was andere Leute von dir denken, bist du einfach frei. Und vielleicht mache ich das zu doll?
Ja, wichtig ist, dass man selber mit sich gut klarkommt. Ne?
Ja, genau. Und also das fand ich irgendwie ein bisschen nervig. Aber ansonsten habe ich da eine gute Zeit gehabt und habe auch einfach mein Bestes reingegeben. Ich habe mich reingegeben und das, was ich zu geben hatte, habe da wirklich mein Alles reingegeben. Und darauf bin ich stolz. Und das kann man jetzt auch noch bei Spotify hören.
Genau.
Und es ist eine schöne Freundschaft zu Judith Holofernes bis heute daraus entstanden. Auch unter anderem, also auch ein sehr schönes Takeaway und so. Ja. Und deswegen, und Südafrika als Land auch, wow.
Mega.
Ich war ja da noch bei Reisen. Warst du schon mal da?
Ja, ich war mal da. Ich bin Botschafter von der Hugo-Tempelmann-Stiftung und bevor ich das dieses Botschafteramt sozusagen angenommen habe, ich gesagt, ich will mir das mal angucken. Die betreiben dort unten Krankenhäuser und wollte mir das einfach angucken und die sagten dann, geh vorher nochmal 3 Tage irgendwie Krüger Nationalpark und so, lad die Energien auf, weil das ist jetzt, das ist schon emotional fordernd, was du dann siehst, ne? Und wenn du dann wirklich dann auch siehst, wie morgens damals um 6:30 oder 6:30 wurden da die full-blown AIDS-Patienten da einfach vom Krankenhaus abgeladen aus Pickups, ne? Und dann ins Krankenhaus getragen und dann dort versorgt und umsorgt und die meisten überleben dann glücklicherweise auch. Und das, also guckt euch da gerne mal all die Zuhörer, die Hugo-Tempelmann-Stiftung im Web an, die leisten da hervorragende Arbeit. Und vorher war ich eben dann im Krügerpark und das war, also ich bin ja so ein bisschen fränkischer Schisser, ne, was so wilde Tiere angeht und große Tiere, aber wenn du dann zum ersten...
Kommst du auch aus Franken?
Ja, ich bin ein Nürnberger, ich bin in Nürnberg geboren.
Ach so,
kannst du
das doch viel besser, was lässt mich hier auflaufen?
Nein, ich dachte, du wusstest das. Nein, ich fand es so faszinierend, diese Tiere dann wirklich in freier Wildbahn so nah zu sehen und so, das war faszinierend und hat meinen Respekt vor der Wildnis nochmal irgendwie auf eine andere Stufe gebracht, ja. Also so zu sehen, wie ein Elefant neben dir da so ein Baum einfach rausreißt mit dem Rüssel oder eben so Löwen da.
Beste Tiere.
Irre.
Ja.
Also echt. Oder du fährst unter einen Baum und dann sagt er, jetzt gucken Sie mal bitte hoch, da liegt ein Gepard im Baum oder ein Leopard im Baum.
Ja.
Und du guckst hoch und dann liegt es, fahr weiter bitte, bitte weiterfahren.
Da muss jetzt nicht.
Ja, oder wenn du dabei bist, wenn ein Nashorn einen Busch zermalmt, ja, die Geräusche, das ist so krass, so laut, ja. Und
da möchte ich jetzt auch hinfahren.
Ja, das ist schon schön. Das ist schon schön. Aber ich finde überhaupt, ich habe ja echt, bevor ich diesen Monat in New York war, habe ich immer nur Urlaube gemacht, die waren so 5 Tage. Afrika waren, glaube ich, auch 5 Tage. Ich war mal 6 Tage in Alaska. Das war auch irgendwie.
War viel zu kurz.
Ich dachte immer, ich darf, kann nicht so lange Urlaub machen. Das könnte der nächste Job kommen. Und dann auch diese Geräusche von also was, das war wirklich das Beeindruckendste und im Nachhinein auch wahrscheinlich eines der Geräusche, die unsere Erde in eine andere Richtung bringen werden. Wenn du an so einem Gletscherabbruch stehst mit einem Schiff und hörst, wie dieser Gletscher in Alaska abbricht, erst so ein, das donnert so und dann, es klingt unheimlich und ja, wenn man es dann mal gesehen hat, hat man da auch einen ganz anderen Eindruck davon. Ja. Deswegen, also
nach Alaska möchte ich auch.
Ja, verreist, aber fliegt nicht, ja, wegen dem Klima. Vielleicht per Anhalter nach Alaska.
Geht zu Fuß. Ja. Was war der schönste Ort, wo du mal warst?
Der schönste Ort, an dem ich mal war, ich glaube, es war Alaska, Brooks Falls. Ja. Das ist der Wasserfall, den du aus allen Dokus kennst, wo die ganzen Bären stehen und die Lachse fangen. Wenn dann so ein Bär an dir vorbeiläuft, dann wird es ja auch ganz...
Greet him with joy.
Ja, genau. Das Interessante ist, damals mit einer Cessna, ich meine, ist jetzt auch ewig her, bestimmt 12, 13 Jahre, fliegst du da 2 Stunden durch die Gegend und dann landet der irgendwo auf einer kleinen Wasserstelle und dann sind da 2 Häuser und das ist die Rangerstation und dann gehst du rein, kriegst eine Unterweisung, also hier ist Bärengebiet und dann zieht er so ein Overall raus, der wirklich an Fetzen, das passiert, wenn ein Bär zu nahe kommt, also please passt auf euch auf und dann gehst du da aber alleine rum, ne? Und sagen einfach, die Bären wollen nichts von euch, die laufen nur vorbei und so. Es war, also das ist ein Ort, der mein Leben verändert hat. Und ansonsten natürlich New York. Cool. Ne? Also das ist meine Lieblingsstadt. Leider nicht die von meiner Frau, aber...
Aber würde sie, kommt sie trotzdem mit?
Sie kommt trotzdem mit, natürlich. Sie würde überall hin mitkommen. Also,
ja,
deswegen komme ich ja auch mit nach Berlin. Ne? Was würdest du sagen, brauche ich unbedingt, bevor ich in Berlin starte? Ich glaube, in so 4, 5 Wochen werde ich umziehen. Was ist so, das seelische Rüstzeug, das man als Neuberliner unbedingt im Gepäck haben muss?
Nein, positive mind, wie überall, wirklich. Mhm. Ich glaube nicht, dass du jetzt irgendwas Besonderes brauchst. Aber heißt das, dass du gar nicht nach Berlin willst, oder wie?
Doch, ich habe jetzt richtig Bock. Wir waren jetzt ein paar Mal da, wegen Wohnungsrenovierung und so. Und da sind überall süße Plätze. Es ist nicht weit bis zum Zoo mit dem Kleinen da. Bis gleich hier, das ist so Wilmersdorf, Charlottenburg. Schöne Plätze, viel Grün, viele Kitas. Also, ich kenne ja auch ein paar Leute in Berlin. Also ich freue mich jetzt sehr drauf. Schöne Cafés. Ja, ne?
Eine neue Stadt ist wie ein neues Leben. Also every change of scene is a delight. Insofern, ich bin halt ein bisschen in Berlin überdrüssig gerade.
Du gibst mir den Staffelstab sozusagen.
Genau, so machen wir es, voll. Und werde, glaube ich, mal ein bisschen nach Barcelona gehen und da einfach mal in Ruhe schreiben und neue Projekte vorbereiten.
Vielleicht auf Spanisch dann. Du hast jetzt auf Französisch, hast du auch schon gesungen?
Ja, stimmt. Und vor allen Dingen ist Spanisch auch wirklich einfach nicht schwer. Das muss ich immer wieder sagen.
Hasta la vista, Baby. Du hast sogar Arnold Schwarzenegger gekriegt.
Hola, dos.
Aber sag, Leslie Clio, ich weiß gar nicht, wer mich das die Tage gefragt hat. Ja, als mich einer die Tage gefragt hat, ob das ein Künstlername ist, habe ich gesagt, ich glaube nein, aber ich frage das nochmal.
Nein, das ist kein Künstlername.
Na eben, ist ein echter Name, ne?
Also, ist ein echter Name.
Ist ein echter Name.
Und wie ist es mit Ingo Nomsen?
Ich hätte mir längst, wenn ich das Geld hätte, einen neuen gekauft. Der passt schon. Ich entlasse dich nicht aus diesem Podcast, ohne dass du mir deinen besten Song der Welt für die Spotify-Playlist mit auf den Weg gibst. Und das darf natürlich bei Musikerinnen und Musikern kein eigener Song sein. Ja, was ist so der Song, der für dich auf so eine Playlist gehört?
Da gibt es ein paar. Aber ich glaube, so Songs, an denen ich mich, also so Songs meines Lebens sozusagen, wäre wahrscheinlich Seabird, Alessi Brothers. Eins. Und zwei wäre Right Down the Line von Jerry Rafferty. Ah. Und das sind so 2 Songs, die lullen mich einfach jedes Mal wieder ein.
Und wenn du dir einen aussuchen müsstest, welcher wäre das? Jeder hat ja nur einen.
Tschüss!
Jeder hat ja nur einen. Kommst wieder in den Podcast oder so, dann kannst du den zweiten nehmen. Aber
dann nehme ich Alessi Brothers.
Siebert, warum? Weil der Song so...
Oh, das ist einfach schön. Beschreibt das Leben so schön. Keine Ahnung. Einfach so. Mag ich halt. Schön gemacht. Ernste, echte Sounds. Mag ich.
cool.
Ah, und was ist deiner? Deiner ist doch auch da drin. Dann
aber ich habe wirklich viele und da das meine Playlist ist, kann ich ab und zu mal wieder einen drauf. Nee, nicht Highway to Hell. Back in Black von AC/DC ist in der Tat so eine Nummer, die...
Ach, siehst du?
Ja, die, das war, früher habe ich die fast jeden Tag gehört, ne? als ich noch selber Heavy Rockmusik auch gemacht habe. Aber heute höre ich die Nummer, wenn es mir gerade mal nicht so gut geht oder also die wenn der erste... Ist ja kein ganzer Akkord, sind ja nur zwei Töne, aber wenn die um die Ecke kommen, dann stehe ich stramm und dann bin ich wieder zurück im Leben. Hello again.
Ja, so ist es. So soll es sein. Voll.
Dann habe ich für dich den Song, den ich auf die Playlist packe. Den Hund wollen wir noch sehen. Dürfen wir den noch einmal gucken?
Ja, der pennt hier. Puppi. Ja, der pennt halt.
Puppi ist auch.
Hallo. Schwupsi.
Schwupsi.
Er stellt sich tot gerade.
Hast du jetzt noch Live-Termine?
Kannst ihn aber im Internet finden. Harper the Westie Boy. Ganz groß auf Instagram. Wir photoshoppen ihn gleich rein.
Warte, als letztes nimmst du die Kamera und dann kannst du die bewegen. Ich wollte nur noch wissen, ob du in dem Sommer noch ein bisschen was live machst oder ob jetzt erstmal...
Es ist doch gar kein Sommer mehr, aber
gefühlt.
Du bist gut drauf. Das ist eine gute Attitude.
Also offiziell ist der Sommer ja erst Mitte Oktober.
Genau. Nee, ich, warte mal, was haben wir denn jetzt? September. Ja, also, wie gesagt, ich werde jetzt eigentlich so schnell es geht nach Barcelona gehen und werde dort dann mich mehr mit Klavier und Songwriting beschäftigen und ein bisschen schreiben. Also, das ist wirklich meine Aufgabe in Barcelona. Ich glaube, das geht jetzt besser, wenn ich mich rausnehme und habe jetzt irgendwie mal, also, je nachdem, wann wäre meine Wohnung in meinem Freundeskreis mal kurz untervermietet, also wenn du jemanden weißt, dann, wenn ich das eingetütet habe, dann gehe ich mal.
Du verlängerst quasi den Sommer in Barcelona, aber ich freue mich, dich irgendwann mal wieder live auf der Bühne zu sehen, weil beim Lea war das irgendwie wirklich allererste Sahne. Und man merkt auch, dass dir das natürlich am meisten Spaß macht, ne? Wenn du auf der Bühne stehst.
Ja, im April gehen wir dann wieder auf Tour. Das heißt, Ende Februar komme ich dann spätestens wieder.
Genau.
Und im April gehen wir auf Tour, die ist noch nicht announced. Warum eigentlich? Müsste ich gleich mal checken.
Das ist ja deine Firma, ne? Sprech mal mit deinen Menschen.
Genau, sprech mal mit mir selber.
Genau.
Ich muss mich anrufen.
Diskutier das mal mit dir.
Genau, aber wir gehen auf Akustik-Kirchentour. Also wir spielen in Kirchen, was ich mega geil finde. Aus dem einzigen Grund, weil ich Bock drauf hatte.
Das ist ja das Gute, wenn man das Leben selbst in der Hand hat, kann man wirklich machen, worauf man Bock hat.
Ja, und in Berlin spielen wir in der Passionskirche. Das ist aber noch gar nicht announced, aber es wird auf jeden Fall so, glaube ich, stattfinden. Insofern kann ich es schon mal droppen. Das ist im April. Ja, und bis dahin werde ich, glaube ich, einfach mal wieder die mich von der Muse küssen lassen und den Gott ein Nebenmann sein lassen und einfach wirklich schreiben. Also es wird eher so ein Offline-Herbst, sage ich mal. Also so, ne, so wo man jetzt irgendwie einfach für sich ein bisschen reingeht in die Kreativität.
Dann freuen wir uns auf viele neue Songs. Und auf ein Wiedersehen live im nächsten Jahr. Und jetzt, liebe Leslie, zeig uns einmal noch den Hund. Jetzt kannst du die Kamera. Ich verlinke natürlich alles in den Show. Ja, jetzt sehen wir einmal noch Puppi.
Wo ist er denn?
Das ist aber ein schöner Tisch, den du da hast. Da ist er. Ja. Oh, sehr süß. Der schläft ja wirklich.
Hallo, mein Spazi. Guck mal, sag mal hallo. Sag mal hallo. Siehst du, wie pink er auf seiner Stirn ist?
Ja,
guck mal hoch.
Ja, genau. Sehr süß. Leslie, ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir.
Komm noch gut durch diesen Rest Sommer und viel Spaß in Barcelona. Servus.
Dankeschön. Komm mich gerne besuchen. Ich wünsche dir viel Erfolg noch bei der Finalisierung der Renovierung und dann wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Einstieg in Berlin. Das wird super. Das wird super.
Ich gehe davon aus.
Neues,
ciao.
Neues Kapitel. Bis dann. Ciao.
Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's jede Menge Links dazu. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Ich freue mich, wenn du auf Apple Podcasts oder Spotify eine ehrliche Bewertung abgibst, das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Dank dir dafür. Die Playlist zum Podcast heißt Der beste Song der Welt und die gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Alles wird in den Shownotes verlinkt. Dir vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.